Ich möchte gerne in dem Namen des Herrn Jesus Christus beginnen. Er ist unser Herr, wir haben gerade gesungen von ihm und wohl dem, der das mitsingen kann von ganzem Herzen. Jesus Christus ist der Herrscher, ist der König und das nicht erst irgendwann mal, sondern heute und jetzt schon im ganz normalen täglichen Leben. Ihr habt ja gehört, es geht um die fünf Kleider des Josef. Ich weiß nicht, ob sich jemand darüber schon mal Gedanken gemacht hat. Ich möchte es vergleichen mit den fünf Wesenheiten, die ich sehe im Leben des Herrn Jesus. Ich möchte also jetzt nicht über die fünf Kleider sprechen, die der Herr Jesus anhatte, wo dann die fünf Soldaten gewürfelt haben und dann über das letzte, weil es so gut war, dann es nicht teilen wollten, sondern es geht um den Josef, Dankeschön, im Alten Testament. Jetzt weiß ich nicht, wie viel ich voraussetzen kann von dieser Geschichte, aber ich denke mal, bei solchen Bibelforschern wie hier kann man das voraussetzen, dass sie alle diese Geschichte in- und auswendig kennen. Die Geschichte von dem Josef, das ist ja sehr interessant, wie in 1. Mose 37, 2 es heißt, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da wird von Jakob gesprochen und dann geht es eigentlich mit Josef weiter. Und ich sehe so ein ganz klein bisschen darin eine Parallele zu unserem himmlischen Vater und dem Herrn Jesus. Und deswegen auch diese Begebenheiten im Leben des Josef, der von seinem Vater besonders geliebt wurde, aus bestimmten Gründen. Er hatte ja eine, heute dürfte man das nicht sagen, Lieblingsfrau. Das heißt, er hatte eine Rahel, die lange keine Kinder bekommen hatte. Brauche ich ja nicht die ganze Geschichte vorher zu erwähnen. Aber der Josef war nun der erste Sohn von der Rahel. Deswegen war er ganz besonders beliebt und bekam eben einen bunten Rock. Seine Brüder waren deswegen sehr eifersüchtig. Wir lesen in Vers 3. Und Jakob bzw. Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen langen Rock mit bunten Rändern, mit herrlichen Farben. Und Jakob liebte Josef mehr, da er der Erstgeborene seiner geliebten Frau Rahel war, die schon verstorben war. Und weil er so ein enges Verhältnis zu seinem Vater hatte, hat er alles das erzählt, was er von seinen übrigen Brüdern erdulden musste oder auch erlebt hat. Im Deutschen würde man gerne sagen, er hat gepetzt. Er erzählte alle die negativen Dinge, die die anderen Brüder trieben. Aber man kann auch sagen, er hatte so ein gutes Verhältnis zum Vater. Und so meine ich, können wir das auch sehen bei unserem Herrn Jesus. Er hatte ein wunderbares Verhältnis beim Vater, weswegen er in Johannes 17, Vers 5 in diesem hohen priesterlichen Gebet sagt, die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das war eine enge Liebesbeziehung. Da kann man auch andere Stellen noch dazu nehmen. Psalm 2, Vers 7, Jahwe sprach zu mir, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Besonders aber Johannes 1, 18 ist mir da wichtig. Er, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Aber auch von Paulus haben wir eine Parallele zu diesem Josef, beziehungsweise zu dem Bild, das der Herr Jesus hatte in Kolosser 1, Vers 15 bis 18, Da wird von dem Bild des unsichtbaren Gottes gesprochen. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Durch ihn sind alle Dinge geschaffen, die im Himmel und auf der Erde sind. Und dann kommt diese ganz besondere Stelle aus dem Philipperbrief, die auch nochmal darauf hinweist, Philipper 2, Vers 6, da er in Gestalt Gottes war. Also das möchte ich einfach gegenüberstellen, diesem wunderbaren Rock. Wenn er den anhatte, dann war er eben, fiel er auf den anderen Brüdern gegenüber. Da er in Gestalt Gottes war, und damit kommen wir schon gleich zu dem zweiten Punkt, er es nicht für einen Raub achtete, dieses festzuhalten, diese Situation festzuhalten, nämlich Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er verließ das. Bei dem Josef war das ganz anders. Was Jesus tat, war bewusst, wissentlich, willentlich. Bei dem Josef, da war es schon ein bisschen anders. Der Vater schickt seinen Josef die Brüder suchen. Die Brüder waren lange nicht aufgetaucht, waren mit den Herden unterwegs. Und dann kommt der Vater und sagt, Josef, mach dich mal auf den Weg und such die mal. Nun, der Josef hätte sagen können, Vater, du weißt, die können mich alle nicht leiden. Das ist ziemlich gefährlich, wenn ich mich da auf den Weg mache. Aber der Josef war gehorsam. Und so war es bei dem Herrn Jesus doch auch. Gott sendet seinen Sohn auf diese Erde und Jesus kann sagen, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er sagt, ich bin gekommen, Matthäus 15, 24, um die Söhne Israels zu suchen. Oder Lukas 19, Vers 10. Der Jesus wusste, was ihm passiert, der Josef wusste es nicht. Und doch ging der Jesus, entäußerte sich. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Kleid. Was ist das zweite Kleid? Vielleicht hat sich noch keiner von euch Gedanken gemacht, was ist das zweite Kleid des Josef? Nachdem er nun seine Brüder findet, da sagen sie, das ist die Gelegenheit. Den machen wir fertig. Und wir wissen ja, sie wollen ihn umbringen. Und nur weil der Ruben da Einspruch erhoben hat, ist es nicht dazu gekommen. Aber sie nehmen den Rock, tauchen den in Blut, zerreißen ihn und präsentieren später dem Vater dieses. Und was das für ein Herzeleid für den Vater gewesen ist, können wir uns alle nicht vorstellen. Und vor allen Dingen, er bleibt ja, wer weiß wie viele Jahre in dieser Situation, der Sohn ist tot, der Sohn ist tot. Das zweite Kleid des Herrn Jesus, was ist das denn jetzt? Der Josef kriegt den Rock ausgezogen und wird verkauft und kommt nach Ägypten, wo er dann wieder mit einem Kleid in Erscheinung tritt, nämlich was für ein Kleid hat er da? Er hat ein Kleid, das ihm die Frau vom Potiphar freundlicherweise auszieht. Ihr wisst ja die Geschichte, wo sie ihn versucht und wo er sagt, sollte ich so ein groß Übel tun und gegen Gott sündigen? Sie versucht ihn und er sagt, kommt nicht in Frage und lässt das Kleid. Das ist also das Zweite. Und bei dem Herrn Jesus, er kommt aus der himmlischen Herrlichkeit, kommt auf die Erde, wird Mensch. Und wie haben wir gelesen, er nimmt Knechtsgestalt an, wird gehorsam, wird ein Mensch bis zum Tod am Kreuz. Er lebt 33,5 Jahre auf dieser Erde als Mensch, in Fleisch und Blut, genauso wie wir. Und das möchte ich einfach mit diesem kurzen Kleid dort bei den Brüdern des Josef, die haben ihn also den schönen Rock ausgezogen und ihn dann Ismaeliten verkauft für 20 Silberlinge. Warum für 20 Silberlinge? weil es eben 10 Brüder waren und kann man besser teilen. 20 durch 10 kriegt jeder das Gleiche. Aber die Ismaeliten, weil uns würde ja jetzt viel besser das 30 passen. Warum? Weil der Jesus für 30. Aber wie war das mit den Ismaeliten? Die mussten ihn ja jetzt dort, wo sie ihn gekauft hatten, nach Ägypten und dort verkaufen. Meint ihr, die haben ihn wieder für 20 verkauft? Ich bin sicher, die haben ihn für 30 verkauft. Und da sind wir wieder bei der gleichen Summe, denn sie mussten das ja auch wieder rauskriegen. Aber wie gesagt, das alles nur nebenbei. Er kommt, wird gekauft von dem Potiphar und da bekommt er natürlich ein anderes Kleid. Und dann kommt eben diese Versucherin. Und wir müssen doch sagen, dass als der Jesus dann auf der Erde war, eben nun in Menschengestalt, war das nicht heute Morgen, dass wir vom Ephraim gehört haben, dass er versucht wurde? In der Wüste, von Satan höchstpersönlich versucht. Der Josef hat bestanden seine Prüfung. Er sagt, ich sündige nicht gegen meinen Gott. Und hat gezeigt, dass die Flucht manchmal besser ist, wenn man siegen will, als wenn man sich lange mit jemand in den Krieg begibt. Der Herr Jesus konnte immer wieder sagen, es steht geschrieben. Und das war für ihn der Sieg, wofür wir ja alle für dankbar sind, dass er gesiegt hat, aber auch wir selbst dürfen seine Methoden genauso anwenden. Als der Vater den Josef fragt, der wird auch ein bisschen nicht so sehr begeistert gewesen sein. Aber bei dem Herrn Jesus war es so, dass er, als er diesen Auftrag bekam in Psalm 40, möchte ich auf die Stelle Vers 7 und 8 aufmerksam machen, da heißt es, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Und Jesus ist ganz bereit zu gehen. Er sagt, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht erwartet oder erwartest du nicht, aber den Gehorsam. Und ich glaube, in diesem Leben geht es sehr, sehr um Gehorsam. Und der Jesus ist uns ein Vorbild gewesen. Hebräer 4, Vers 15, immer noch bei dieser zweiten Gestalt, im Vergleich zu dem Rock beim Pharao, beim Potiphar. Hebräer 4, Vers 15 ist das. Denn in allem versucht worden ist er in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Und im nächsten Kapitel heißt es, Kapitel 5, Vers 8, was mir sehr wichtig ist, er hat an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Heute Morgen hatte ich mal so den Eindruck, als wenn man, manche vielleicht den Eindruck haben oder die Meinung haben, Jesus war eben Gottes Sohn und deswegen konnte er gar nicht sündigen. Der Meinung bin ich nicht, denn sonst könnte hier nicht stehen, an dem, was er litt, hat er den Gehorsam gelernt. Der Herr Jesus musste das auch lernen. Das war nicht automatisch bei ihm. Gott hat uns ja auch nicht als Marionetten geschaffen. Und dann lesen wir in Psalm 41 und 55 am Ende des Lebens, was beim Josef am Anfang des Lebens war, das lesen wir am Ende des Lebens, des irdischen Lebens vom Herrn Jesus, dass er für 30 Silberlinge verkauft worden. Das sind also alles Parallelen, die wir dazu nehmen können. Eine schöne Stelle ist auch noch 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn Gott ist einer und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist doch erstaunlich, dass der Apostel Paulus das jetzt dem jungen Timotheus schreibt. Jesus lebt nicht mehr, er ist auferstanden, aber er sagt nicht, da oben sitzt Gott, sondern er sagt, der Mensch, Jesus Christus. Und ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist in den Evangelien, wie oft Jesus sich selbst als der Menschensohn bezeichnet. Ich glaube, in den Evangelien kommt es ungefähr 80 Mal vor. 80 Mal der Menschensohn. Also, der Josef hat die Prüfung bestanden im Haus des Potiphar. Aber nun sitzt die Frau des Potiphar mit dem Rock des Josef und schimpft über ihn, macht ihm Vorwürfe. Und was bleibt dem anderen armen Potiphar anders über, als seiner Frau zu glauben, obwohl es ihm gelogen ist, und schmeißt den armen Josef ins Gefängnis. Und im Gefängnis hat er natürlich wieder Gefangenenkleider an. Erste Mose 39, Vers 20, Josefs Herr nahm ihn und legte ihn in die Feste an den Ort, wo des Königs Gefangene lagen. Nun, das war spannend, was Josef da erlebte. Jetzt ging es schon einige Male rauf und runter. Und auch hier in diesem Gefängnis erlebt er wieder etwas Besonderes in einem anderen Kleid. Jetzt in einem Sträflingskleid, könnte man sagen. Aber er ist auch darin ein Vorbild. Er nimmt das jetzt nicht murrend und schimpfend, sondern macht immer das Beste daraus. Da ist der Josef mir schon manchmal ein Vorbild gewesen, dass ich gesagt habe, wenn der Josef sich so verhält, ein Bild auf den Herrn Jesus, Dank zu sagen, allerzeit für alles. Das kann ich auch nur weitergeben als eine ganz wunderbare Erfahrung. Wenn man das fertig bringt, dann wird alles viel leichter. Und Gott kann einen segnen, und so hat Gott eben auch den Josef gesegnet. Er ist da dann ein paar Stufen immer noch im Gefängnis, Gefangenenkleid, aber er ist dort auch aufgestiegen. Jetzt sind wir also bei dem dritten Anzug des Josef. Was ist nun der dritte Anzug bei dem Herrn Jesus? Was ist da wesensmäßig? Jetzt ist doch der Herr Jesus gestorben. Er ist auferstanden. Und was folgt nun? Jesus hatte gesagt, als die Pharisäer ihn fragen, er soll doch endlich beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Da hat der Herr Jesus gesagt, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden als Jona drei Tage im Bauch des Fisches. Und genau das folgt jetzt. Er ist drei Tage wo? Im Totenreich. Was war mit seinem Geist? Lukas 23, Vers 46. Der Jesus hatte dort am Fluchholz seinen Geist dem Vater übergeben. Der Körper wird von Josef von Arimathäa ins Grab gelegt. Und seine Seele geht ins Totenreich. Da haben wir einige Bibelstellen für. In Epheser 4, 8 bis 10, Jesu Seele weilte nach Golgatha drei Tage im Totenreich unter den Gefangenen. Da war also genauso wie Josef im Gefängnis saß, zu Unrecht, saß auch Jesus dort. Er selbst hat überhaupt nicht gesündigt. Aber er hat, wie heute Morgen jemand gesagt hat, die ganze Schuld der Menschheit auf sich genommen. Und deswegen ging er dort runter. Und da heißt es, dass aber er ist hinaufgestiegen, das ist jetzt Epheser 4, 8 bis 10. Was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Im Alten Testament haben wir auch eine Stelle dazu, Jesaja 53, Vers 12. Mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und der Petrus, der liefert uns auch für diese Zeit ein paar Bibelstellen. 1. Petrus 3, 18 bis 20. Getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht nach dem Geist, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind. Also wir sehen den Josef im Gefängnis. Wir sehen den Herrn Jesus im Gefängnis, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind. 1. Petrus 4, Vers 6 noch dazu, denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündet worden. Und darum kann er dann in Offenbarung 1, Vers 18 sagen, ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Ich habe die Schlüssel für die Hölle und den Tod. Jetzt kommt also die vierte Wesensheit, denn er bleibt ja nur 3 Tage. Der Tod kann ihn nicht halten, er hat den Tod überwunden, weil er selbst nicht gesündigt hat, weil er selbst gehorsam war. Und wir lesen so schön, wie es der Geist Gottes ist. Gottes Macht oder seine Stärke hat den Christus, in dem Christus so gewirkt, dass er ihn aus den Toten auferweckte. Ich möchte dazu mal eine Stelle lesen, die uns Gotteskinder da mit hineinnimmt. Und zwar Römer 8. Wer das mal mit mir aufschlagen möchte. Eine Stelle, die auch meist missverstanden wird. Da heißt es in Kapitel 8 vom Römerbrief, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Paulus nimmt also an, dass der Geist, der Jesus aus dem Toten rausgeholt hat, auferweckt hat, dass dieser Geist in den Kindern Gottes wohnt, Wohnung nimmt. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, betrinkt euch nicht mit Wein oder alkoholischen Getränken, berauscht euch nicht, sondern werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da gibt es also ein Wachsen in diesem Geist, je mehr wir ihm uns zur Verfügung stellen. Und warum ich die Stelle lese, besonders deswegen, weil ich meine, sie ist nicht geschrieben, damit wir sagen, ja, eines Tages, sondern das soll heute und jetzt geschehen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure, und jetzt müssen wir darauf achten, da steht nicht gestorbenen Leiber. Also wenn ihr mal tot seid, dann werdet ihr auch. Sondern hier steht, auch eure sterblichen Leiber, das sind die Leiber, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt einen Körper, der ist sterblich. Der soll lebendig sein. Der soll für Jesus leuchten, wie wir so gestern oder wann gesungen haben, der Esther als Freudenlied. Leuchten strahlt des Vaters Gnade. Und wir dürfen dieses Licht sein, so wie der Jesus das Licht ist. Also ich möchte darauf hinweisen, dass es der Geist Gottes war, der ihn aus den Toten auferweckt hat, wovon wir jetzt und heute profitieren, jeder von uns. Wenn er nicht mehr, ich schaffe das schon, ich kann das alleine, sondern sagt, ich habe es aufgegeben, ich kann es eben nicht, ich will und will mich ganz auf den Herrn verlassen und stützen. Dieser Geist hat Jesus auferweckt, darum war er also nur 3 Tage dort im Totenreich. Wir wissen nicht, wie lange der Josef im Kerker, im Gefängnis gewesen ist. Und das wird ja hier verglichen. Wir wissen nur, dass der Josef 2 berühmte Leute sich bei sich im Gefängnis hatte. Das war einmal der Mundschenk und einmal der Bäckermeister. Und die haben geträumt. Und jeder hat unterschiedlich geträumt. Und sie waren sehr sauer und traurig und wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Der Josef hatte irgendwie die Gabe, Träume zu deuten. Das war schon zu Anfang wichtig und rausgekommen, gleich in den Anfängen, wo wir vom Josef lesen, dass sich sogar dass die Brüder sich geärgert haben und deswegen war er sowieso ein Dorn im Auge von ihnen. Der eine träumt, er wird wieder eingesetzt. Josef erklärt das dann, bei dem einen passiert es so, zuerst das Positive, dann denkt der Bäckermeister, na das ist ja wunderbar ausgegangen, dann wird es bei mir auch sein und erzählt auch seinen Traum. Und dann sagt der Josef, das wird nicht so sein, sondern, und genau so passiert es, er wird dann gehängt, wird eingesetzt. Und der Josef, der kann nur noch eins tun beim Verabschieden dieser wichtigen Person. Sagt dem Pharao Bescheid, dass ich hier zu Unrecht sitze. Das ist unfair. Ich habe nichts Böses getan. Aber der Mann vergisst ihn, wie das ja leider der Fall ist. Wir vergessen ja leider so schnell und so oft alle Dinge. Aber irgendwann hat der Pharao einen Traum. Und da fällt auf einmal dem Mundschenk ein, boah, ich habe ja was Schlimmes vermasselt. Das ist ja brutal. Der Mann hat mir doch geholfen. Das ist doch wahr geworden, was der gesagt hat. Und ich sollte doch eigentlich für ihn. Und dann erzählte dem König, der schon seine Leute umbringen wollte, weil sie ihm nicht helfen bei seinem Traum. Er will doch absolut wissen, was der König da geträumt hat. Und dann erzählt er ihm von diesem Josef. Und was passiert? Josef wird rausgeholt und da lesen wir wieder von Kleidern, eben jetzt schon zum vierten Mal. Kapitel 41, Vers 14, da sandte der Pharao hin, ließ Josef rufen und sie ließen ihn eilends aus dem Kerker gehen. Und er schor sich und wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Jetzt hat er nicht mehr die Gefangenenkleider an. Jetzt hat er eine andere Kleidung an, weil vor dem König kann man natürlich nicht so stehen. Und damit sind wir nun bei dem vierten. Wie ist das nun zu vergleichen mit dem Herrn Jesus? Er kommt raus, um rauszukommen, bekommt er ein neues Kleid. Der Herr Jesus war 3 Tage im Totenreich und was passiert dann? Er kommt raus. Und was hat er? Eine andere, neue Gestalt. Sehr interessant, gerade was diesen vierten Punkt betrifft. Da haben wir einige interessante Beispiele. Wir wissen zum Beispiel, dass die Schwestern, die Frauen, ihn zum Ersten gesehen haben. Sie waren privilegiert. Sie waren die Ersten, die das gesehen haben. In Kolosser 1, Vers 18 heißt es, dass Christus Jesus der Erstling ist aus den Toten. Und dann haben wir Beispiele, dass auch andere aus den Toten auferstehen. Aber erst nachdem Jesus als der Erstling auferstanden ist, dann dürfen auch die anderen und erscheinen sogar vielen in Jerusalem. Aber Jesus ist der Erste. Und er erscheint, und zwar so, dass er gesehen werden kann. Markus 16, 9 sieht zum Beispiel als Erste die Maria Magdalena ihn, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Eine besonders schöne, interessante Stelle ist Markus 16, Vers 12. Da heißt es buchstäblich, er zeigte sich in anderer Gestalt. Nicht mehr in der Gestalt, die er vorher hatte. Jetzt war er in einer anderen Gestalt, die war schon ähnlich, aber eben doch nicht so ähnlich, dass man ihn schnell erkennen konnte. Denn als die Emmaus-Jünger unterwegs waren, um die geht es nämlich hier, in dieser Markus-Stelle, 16, Vers 9, habe ich auch richtig gesagt, 16, Vers 12, zeigte sich in anderer Gestalt. Das sind die Emmaus-Jünger in Lukas 24, die nach diesem, was dort auf Golgatha geschehen war, so betrübt und so traurig durch die Gegend laufen. Alles vorbei. Wir haben das ganz anders erwartet. Und ihr Lieben, ich sehe hier so oft Christen in dieser Situation. Sie sind so betrübt, weil sie nur sich selbst sehen und den vergessen, der unser Herr ist, der den Sieg errungen hat, wie wir auch heute gehört haben, den Kopf der Schlange zertreten. Das ist wie bei einem Huhn. Wenn man da den Kopf abschlägt, dann kann der noch ganz schön, das Huhn noch ganz schön flattern. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal sowas gesehen hat. Und bei der Schlange ist es auch nicht anders. Beim Regenwurm auch. Da den Kopf abschlägt, das bewegt sich noch. Wer weiß, wie lange, so ist mit Satan auch. Aber der Kopf ist zertreten. Er ist besiegt. Da müssen, dürfen wir uns immer wieder neu in unserem Alltag, in unseren Situationen des Lebens, dürfen wir uns daran erinnern. Wir haben den Herrn auf unserer Seite. Nur wenn wir in Sünde leben, dann ändert sich das. Dann kann Gott natürlich nicht mehr so segnen. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir uns prüfen, auch wenn wir gleich zum Gedächtnismahl gehen. Das sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein jeder prüfe sich selbst, heißt es. Und danach esse er und trinke er. Der Jesus also in anderer Gestalt, die Jünger erkennen ihn nicht, aber er verwickelt sie in ein Gespräch, worüber? Über das Wort Gottes. Und dann sagt er, steht doch alles in der Schrift. Habe ich euch das nicht im Voraus gesagt? Habe ich nicht gesagt nach 3 Tagen? Und sie kapieren es nicht eine ganz lange Zeit. Und dann macht er so, als wenn er weggehen wollte. Vielleicht haben wir auch schon manchmal gedacht, das war doch eine schöne Situation. Und dann auf einmal ist nicht mehr so. Aber als wir dann den Mut hatten, weiter darüber nachzudenken, ist uns dann auf einmal ein Licht aufgegangen. So haben die Emmausjungen den Herrn Jesus genommen, in anderer Gestalt, immer noch nicht erkannt. Und dann bricht er das Brot. Das haben wir schon oft gesehen. Das kann nur Jesus sein. Und sie erkennen ihn und freuen sich. Ihr Lieben, ich wünsche mir und wünsche euch allen solche Augenblicke, dass wir auf einmal in irgendeiner Situation, dass wir auf einmal Jesus begegnen. Dass wir merken, das ist von ihm. Das ist nicht einfach nur so passiert, nicht zufällig. Oder wenn zufällig, dann zugefallen von unserem himmlischen Vater. In Johannes 20, 26 und 27 lesen wir, dass er bei den Jüngern war. Und einer fehlte. Aber 8 Tage später kam er nochmal. Sie hatten wieder alles verrammelt. Sie hatten Angst vor den Juden. Und Jesus war auf einmal da. Keine Tür, kein Fenster aufgegangen. Er war da. In dieser anderen Gestalt. Und erstaunlicherweise durften sie ihn sogar berühren. In dieser Gestalt. Und gerade der Johannes, der ja so nah bei Jesus war, der schreibt uns im ersten seiner Briefe, ich möchte mal die ersten 3 Verse lesen, weil die so wunderbar sind, das immer wiederholt wird auch, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, was wir mit unseren Händen betastet haben, betreffend das Wort des Lebens, wir haben gesehen und bezeugen. Verkündigen euch das ewige Leben. Wenn er hier sagt, betreffend das Wort des Lebens, dann denke ich automatisch an Johannes 1, Vers 14, wo es heißt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Hier hatten sie ihn jetzt in anderer Gestalt, aber sie haben ihn gesehen, sie können es bezeugen, sie können es verkünden, sie haben es gehört, sie haben ihn sogar betastet. Und dann kommt dieser 4. Vers, den freue ich mich immer hinzuzufügen an dieser Stelle. Warum schreibt der Johannes das? Er schreibt das, auf dass auch wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Bruder und Schwester, bist du darüber im Klaren, dass du Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn haben kannst, Tag für Tag? Warum schreibe ich das? Sagt der Johannes. Und dies schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig oder vollkommen ist. Ihr Lieben, wir messen uns so oft an den irdischen Dingen. Haben wir ein gutes Auto, dann freuen wir uns über das gute Auto oder was weiß ich was. Ich will gar nicht anfangen, da irgendwelche irdischen Dinge zu nennen. Aber das sollte eigentlich Grund unserer Freude sein. Dann wird alles andere Nebensache, auch dass wir es nutzen, gut und schön, aber es ist eben nicht mehr so wichtig, wie es bei dem Normalsterblichen der Fall ist. Josef in dieser Wechselkleidung vor dem König Pharao. Das muss ja eine spannende Situation gewesen sein. Kannst du den Traum deuten? Ich kann gar nichts. Aber Gott kann. Und dann erzählt der König seinen Traum und der Josef, als wenn das selbstverständlich wäre, erklärt ihm alles. Und der König, der Pharao, ist so begeistert, dass er sagt, wo können wir je so einen Mann finden? Und jetzt passiert, dass er die neue Kleidung bekommt. Und das ist nun wirklich fantastisch, wenn wir das lesen, wie der Pharao ihm jetzt hier sein Bestes quasi anbietet. Der Pharao spricht zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägypten gesetzt. Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und tat ihm an die Hand des Josef. Er kleidete ihn in Kleider von Byssus, legte die goldene Kette um seinen Hals, und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte. Und man rief vor ihm her, werft euch nieder. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao. Und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben im ganzen Land Ägypten. Das war eine Situation. Jetzt hatte er wirklich die beste Kleidung an. Da war der Pharao und da war der Josef. Und wie ist bei dem Herrn Jesus? Der Jesus war wie lange bei den Jüngern in dieser anderen Gestalt? Punkt 4. Wir wissen es genau. 40 Tage. Wie viele haben ihn gesehen? 513 Männer, dabei waren die Frauen die ersten, die ihn gesehen haben. Die Frauen sind nur nicht mitgezählt. Aber dem Apostel Paulus ist es so wichtig, dass sein 1. Korinther 15 sagt, die meisten von diesen, die ihn gesehen haben, leben noch. Die können das bezeugen. Und deswegen möchte ich euch wieder neuen Mut machen. Jesus ist auferstanden, er lebt und er hat sich gezeigt in einer Zwischengestalt für 40 Tage. Es kann also gar keiner sein, wenn wir zum Beispiel in die Vergangenheit gehen, in die Geschichte gehen, da haben wir keine Leute, die uns sagen können, sie haben den Nero gesehen oder wie die Leute alle heißen. Wen wir da auch nennen wollen, wir sind angewiesen auf das, was mal geschrieben worden ist und müssen das glauben. Zu der Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, lebten 513 Männer. Und die Frauen, die ihn gesehen haben und bezeugen können, dass er tatsächlich derjenige ist, der er ist. Wir haben in Johannes 17,5 dann, und ich habe noch einige andere Stellen, die nun den Herrn Jesus in der fünften Gestalt zeigen, denn er ist ja nach 40 Tagen dann gen Himmel gefahren und sitzt nun zur rechten des himmlischen Vaters. In Johannes 17,5 heißt es, nun verherrliche mich, du Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 9 lesen wir, wie es geschieht. Er wurde emporgehoben, da sind die zwei Engel, die dabei sind. Sie sahen dann, wie er in einer Wolke vor ihren Augen weggenommen wurde. Und ein bisschen viel später, wir wissen nicht genau, wann Offenbarung 1 geschrieben worden ist, da sieht der Johannes den Herrn Jesus. Er, der doch 3,5 Jahre mit Jesus gegangen ist, sieht jetzt in der Offenbarung, wenn ihr das aufschlagen wollt, ganz wichtige Stelle, als Johannes Jesus sah, fiel er wie tot auf die Erde, weil er jetzt seine wirkliche Herrlichkeit hatte. Und die war so erhaben, die war so gewaltig, dass selbst einer, der ihn vorher gesehen hatte, in der vorherigen Gestalt, dass er jetzt zu Boden fällt, weil es einfach zu viel für einen Menschen ist. Epheser 1, Vers 20, Gott setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Wir haben es gerade in dem Lied so schön gesungen. Und zwar nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und was jetzt noch fehlt, ist die Zusammenführung des Hauptes und seiner Glieder. Deswegen heißt es in 1. Korinther 15, denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Jesus Christus herrscht neben dem Vater. Er sitzt, und die Stelle ist auch heute schon genannt worden von unserem Bruder Ephraim, Offenbarung 3, Vers 21, wer überwindet, darf sich mit mir auf den Thron setzen, wie ich mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Ihr Lieben, jetzt kommt also etwas ganz, ganz Gewaltiges. Der Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Wir sehen den Josef neben dem Pharao. Wir sehen Gott und Jesus nebeneinander. So wie der Pharao damals dieses Wörtchen ohne gesagt hat. Ich bin der Pharao, aber ohne dich werden wir dann nicht an Johannes 15 erinnert. Was sagt der Jesus? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann kommt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr Lieben, versuchen wir doch gar nicht erst alleine was zu machen. Erinnern wir uns daran. Ohne Jesus geht's nicht, aber mit Jesus. Lasst uns alles mit ihm tun, dann haben wir Teil an all dem, was er verheißen hat. Der Josef hat sich dann um seine Brüder gekümmert, hat den Vater geholt. Der Pharao hat gesagt, hol die, die sollen teilhaben an deiner Herrlichkeit. Der Jesus will auch nicht alleine bleiben. Und deswegen meine ich schon, ist eine, das hat auch der Ephraim heute, wie ich meine, sehr schön betont, die Wiederherstellung aller Dinge muss besser sein als das, was mal gewesen ist, weil sonst lohnt sich doch gar nicht. Deswegen lesen wir an vielen Stellen, der Herr Jesus will viele Söhne zur Herrlichkeit bringen. Und Bruder und Schwestern, du und ich, wir dürfen dazugehören, wenn wir demütig kommen und ihn ehren und das, was er für uns getan hat, stellvertretend für uns getan hat, wenn wir das akzeptieren, wenn wir das annehmen. Und deswegen schreibt Paulus ganz klar auch in Kolosser 3, 17, und alles, was ihr tut, in Wort oder in Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. Wie oft merke ich, dass ich was getan habe, ohne zu beten, ohne zu fragen und wundere mich dann, wenn es nicht funktioniert oder wenn ich mich dann ärgere. Und dann denke ich, hoppla, ja, natürlich, du hast ja wieder mal völlig alleine gehandelt. Ohne ihn können wir nichts. So wie die Jünger die Verheißungen von Jesus gekriegt haben und zuerst nicht geglaubt haben, so ist ja auch bei uns. Aber wir dürfen sie glauben. Und wie viele Verheißungen hat er uns gegeben? Die Verwandten vom Josef, die durften alle nach Ägypten kommen. Der Benjamin, der wurde ganz besonders beschenkt. Da sind also gewisse Ausnahmen schon. Aber wenn wir sehen, dass wir tatsächlich Glieder am Körper des Christus sind, dann bedeutet das, wir dürfen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes damit rechnen, dass wir eines Tages mit dem Christus herrschen und regieren dürfen. Das ist viel zu hoch für uns zu verstehen, aber das ist verheißen. Wenn wir mit leiden, so werden wir auch mit regieren. Das heißt, hier den Weg des Herrn Jesus gehen. Da können wir nicht angeben, da können wir nur demütig sein, so wie der Herr Jesus deswegen auch gesagt hat, kommt her zu mir und lernet von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir also in dieser Fassung leben, dann merken wir, Gott ist bei uns. Er will uns segnen, will uns Gnade schenken. Und dann wird eines Tages tatsächlich wahr werden, was Paulus hier im Römerbrief schreibt. Die Vorahnung der Schöpfung wartet auf die Enthüllung der Söhne Gottes. Jetzt sieht das noch keiner. Keiner weiß, wer wir sind, was wir eines Tages sein werden. Aber wenn wir hier mit Jesus den Demutsweg gehen, dann werden wir das erleben, dass auch wir zu ihm wirklich gehören. Es ist schwer zu verstehen, aber wir dürfen es glauben. 1. Korinther 6, 2. Paulus sagt den Leuten, die sich streiten miteinander, ja, wie kommt es, dass ihr streitet? Dass ihr vor ein weltliches Gericht geht? Wie könnt ihr das machen? Ihr sollt doch eines Tages Welten und Engel sogar richten. Eben nicht, weil wir was sind, sondern weil er unser Haupt ist und wir nicht mehr getrennt von ihm sein können. Das hat Gott sich vorgenommen. Und jetzt möchte ich nur noch zwei Stellen lesen zur Ermunterung. Hebräer 2, Vers 10. Denn es kam ihm zu, dem Christus, um dessen Willen das All und durch den das All ist, viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen und den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Der Jesus ist durch das Leiden, hat er nicht nur gehorsam gelernt, sondern ist vollkommen geworden. Darum, Bruder und Schwester, sträube dich nicht, wenn um Jesu Willen Leid kommt. Nicht Leid, was wir uns selbst zufügen. Wir können auch viele dumme Sachen machen und dann leiden. Aber das ist wohl nicht das, was hier gemeint ist. Aber um Christi Willen zu leiden, das gehört schon dazu, das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Und dann passiert tatsächlich das, was die Brüder vom Josef sich wahrlich nicht haben träumen lassen. Er schimpft nicht mit ihnen, er vergibt ihnen, er lässt sie teilhaben an all seiner Herrlichkeit. Und Bruder und Schwester, das ist das, was auf uns wartet. Deswegen haben wir heute Morgen die Stelle gelesen. Ich möchte sie noch mal vorlesen. 1. Johannes 3, wo dieser Johannes so begeistert ist und sagt, erinnert euch, welch eine Liebe der Vater uns erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Noch ist nicht offenbar worden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Und diese Übersetzung spricht jetzt von gleich gestaltet, weil wir haben ja von den verschiedenen Gestalten oder Wesensheiten oder Darstellungen des Herrn Jesus gesprochen, verglichen mit den fünf Kleidern des Josef. Und dann heißt es, wir wissen noch nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleichgestaltet werden, wenn er geoffenbart werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Darum möchte ich euch Mut machen, auch durch diese Vergleiche, uns ganz zu dem Herrn zu halten und nichts mehr ohne ihn, nicht mehr Entscheidungen treffen, ohne ihn zu fragen und dann zu erleben, wie er uns segnet, wie er uns Vielleicht nicht mit dem Wohlstand, den die Menschen sich sonst wünschen, aber mit dem Segen Gottes, dass er uns brauchen kann in dieser Welt zur Verherrlichung seines Namens. Und wenn ich darf, würde ich gern noch beten. Du treuer Gott und Vater, es ist wirklich erstaunlich, wie du vor Jahrtausenden die Geschichte von Josef hast aufschreiben lassen. Und wir können darin das Leben des Herrn Jesus sehen. Wir haben nur einige Punkte angesehen, wir haben jetzt nur die Kleider angesehen, aber das sind so viele andere Parallelen, wenn wir uns damit beschäftigen, wo wir nur staunen können, dass du uns deinen Sohn dargestellt hast und uns ermunterst, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, ja, dir zu vertrauen und alles in dem Namen des Herrn Jesus zu tun. So danke ich dir für die Gemeinschaft, die ich hier mit Geschwistern haben darf. Ich danke dir herzlich für dein wunderbares Wort. Das zählt für uns. Wir suchen darin, wir forschen darin, wie die Beröer, die edler waren als die in Thessalonich, weil sie täglich darin forschten. Und ich freue mich so sehr, unter solchen zu sein, die tatsächlich ihre Bibel lesen und sie lieb haben und darin Jesus sehen und Jesus finden. Nimm herzlich Dank, du treuer Gott, dass wir in eine Gemeinschaft gestellt sind, dass wir nicht alleine sind, dass wir Brüder und Schwestern zur Seite haben. Mag auch die Welt noch dunkler werden um uns herum. Mag Verfolgung kommen. Wir wissen, du bist stärker und wir danken dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Amen.